Sag mal, Keller, was ist denn da los? Irgendwie kommt mir vor, du bist nicht wirklich in LA. In deinem Hintergrund, da sieht's ein bisschen aus wie im Keller von Natascha Kampusch. Wo bist du denn?
Im Keller von Natascha Kampusch
Ach
bin
so,
ich.
ist das jetzt deine
Ich bin
neue
entführt
Aufnahme?
worden.
Das
Ich bin entführt worden.
Oh Gott. Hier nochmal die Info. Wir sind ein Satire-Podcast. Also bitte jetzt keine Hass-E-Mails. Ach, krass, du bist entführt worden. Ach schön.
Ja.
Aber wenigstens hat man dir das Wichtigste gelassen, dein
Mein Mikrofon.
Podcast-Mikrofon.
Ja. Also alles wurde mir genommen, ja, wie du auch siehst. Also ich darf nur noch schwarze Kleidung tragen. Ich darf mich nicht mehr schminken und nichts, ne? Aber aufnehmen darf ich. Das
Ja.
ist cool.
Ja,
Ja.
die wichtigsten Dinge halt, ne?
Ich habe auch ein bisschen das Stockholm-Syndrom. Ich bin nämlich jetzt auch verliebt in meinen Entführer,
Na, wer ist denn
ne?
dein Entführer?
Ein richtig heißer Typ, ne? Ein richtig
War
heißer Typ.
klar,
Der,
war
ich
klar.
war auf dem Weg zum Flughafen mit drei Koffern, ja. Und dann hat mich so ein Typ angesprochen, hat gesagt, aber du bist ja eine ganz süße Maus. Und dann
Guck
habe
mal,
ich
ich möchte dir
gesagt,
was zeigen. Ich habe da was in meinem Sprinter
ja,
hinten
kann ich
drin.
dir helfen mit den Koffern? Und dann habe ich gesagt, ja klar, weil ich war ja wirklich gestresst mit den Koffern, ja. Ja. Ja, long story make short, ich bin jetzt im Keller und nicht in Los Angeles, ne?
Keller im Keller.
Keller im Keller.
Vielleicht nennen wir unsere
Ja.
Folge heute so: Keller im
Ja.
Keller. Sehr schön.
Finde ich
Gut.
gut,
Dann
ja.
lass uns das Ganze mal aufklären in der heutigen Folge von Flaschenkinder, der Podcast.
Flaschenkinder, der Podcast.
Warum, um alles in der Welt, um Himmels Willen, fragen sich jetzt alle, ist Keller nicht in Los Angeles? Wir haben uns darauf eingestellt, dass sie jetzt aus Los Angeles sich meldet in der neuen Folge, aber es ist nicht so. Keller, klär uns auf, wo bist du? Was ist passiert? Warum bist du nicht in Good Old America?
Also es gab Komplikationen mit meinem Pass. Ich gehe stark davon aus, dass ich einer Agentin sehr ähnlich sah. Und jetzt ist mein Pass abhanden gekommen in der amerikanischen Botschaft in München. Und ohne Pass kann man bekanntlicherweise nicht nach Los Angeles fliegen. Und nun bin ich im Haus meiner Eltern, denn ich habe meine Wohnung auch untervermietet. Also ich sag mal so,
Du bist am Tiefpunkt deines Lebens angekommen,
ich bin
sozusagen.
jetzt da, wo man nicht sein möchte, kurz vor so einem Projekt. Aber hey,
Wow.
ne? Ja.
Ich glaube, du bist da, wo man nie sein möchte. Nicht kurz vor seinem Projekt und
Ja.
gar nicht. Also stell dir das mal vor. Also
Also
für
ich bin obdachlos, um ehrlich zu sein.
obdachlos und auch staatenlos auf eine Art,
Und
ne? Weil du kannst das
staatenlos,
Land nicht verlassen, du hast keinen Reisepass, du bist eigentlich gefangen
ja.
im goldenen
Ja.
Käfig
Ja.
sozusagen.
So sieht's aus, so sieht's aus. Ja. Dann machst du nichts. Das einzig Gute ist hier, wir haben Vollautomaten an Kaffeemaschine. Also daran muss ich nicht sparen, ne? Am Kaffee. Und das Schöne ist auch, natürlich habe ich nur Einzelteile meines Mikrofons. Das ist aber ganz chillig, weil ich kann heute mich das erste Mal zurücklehnen, wie du siehst, beim Aufnehmen und muss mich nicht nach vorne beugen, weil ich kann ja das Mikro immer zu meinem Mund führen, ne?
Wenn du schon sonst nicht zu deinem Mund führst, dann zumindest das Mikro. Ich möchte das auch
Ja.
mal vielleicht erklären für unsere Hörerinnen und Hörer, wie das aussieht. Also, Kellerchen sitzt jetzt vor mir und ich habe sie gerade vor der Folge, bevor wir gestartet haben, habe ich gefragt, willst du jetzt wirklich eine Stunde lang das Mikro mit der Hand so halten? Und sie gesagt, ja, das ist kein Problem. Das ist ein gutes Handtraining, ne?
Ja, wenn ich sonst kein Handtraining habe, dann wenigstens mit dem Mikrofon, ne? Das
So.
ist nämlich auch eine Sache. Dadurch, dass ich nicht weiß, wann ich nach Los Angeles fliege, muss ich mich jetzt damit abfinden, Minimum 2 Wochen keinen männlichen Besuch zu empfangen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch mit 35 käme ich nicht auf die Idee, jetzt jemanden in mein altes Kinderzimmer einzuladen und hier einen sexuellen Akt durchzuführen, ne?
Aber wäre das ein Problem jetzt für deine Eltern, wenn du jetzt hier männlichen Besuch hättest? Würde dann deine Mutter mit Milch und Keksen vor der Zimmertür stehen und sagen, wollt ihr eine kleine Knabberei haben und immer schön auseinanderbleiben, ne? Nicht zu nah zusammenrücken. Wäre das dann
Ich
so?
weiß es nicht. Also es gibt schon ein paar Situationen, die ich jetzt schon nach einer Nacht als übergriffig empfunden habe. Denn als ich gestern Abend sehr früh ins Bett gegangen ist, kam meine Mutter aus Sorge, weiß ich nicht, dass es mir nicht gut geht, um 11 Uhr rein und hat mich erstmal geweckt. Und ich habe mich so erschrocken, weil mein Hirn noch nicht verarbeitet hat, dass ich jetzt hier lebe, dass ich sie richtig angeschrien habe, was sie jetzt in meinem Zimmer macht. Ich habe mich richtig erschrocken, weil normalerweise kommt ja nicht einfach so jemand in mein Zimmer hinein, ne?
Ja, wahrscheinlich hat die Minibar kontrolliert und hat gesehen, da fehlt ein bisschen was aus den Flaschen. Und ich muss jetzt mal gucken, ob es meiner Tochter gut geht. Ne?
Naja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es so eine Geschichte, ja.
Zeig mir mal dein Bett. Kannst du mal einen Schwenk zu deinem Bett machen? Das würde mich mal interessieren.
Mein Bett, das ist das Schlimmste ever. Das ist das Gästesofa meiner Eltern.
Ach du und Scheiße.
Und ich sag's dir, ich was muss heute auch mit denen reden, weil es ist so hart, dass ich dort lag und heute Morgen schon jeden einzelnen, also ich muss die Bettensituation, die muss ich überdenken, weil 2 Wochen halte ich das nicht aus.
Aber eine Mitarbeiterin von mir, die hat mir letztens erzählt, sie schläft 3 Tage pro Woche am Boden. Das hat ihr Arzt wohl empfohlen. Also wirklich nur am Boden mit einer Isomatte, weil das so toll für die Wirbelsäule sein soll.
Ja, das mag sein, aber ich habe ja wirklich arge Probleme mit meinem Rücken und für mich ist es die Hölle gerade. Also ich habe ja auch so Memory-Schaum auf meiner Matratze und so. Also ich bin ja, also ich muss da sehr auf mich achten. Ne?
Aber sind wir nicht alle total verweichlicht? Also ich meine, wenn du dich jetzt echt mal so ein bisschen zurückerinnerst an deine Kindheit. Ich meine, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, als wir mit der Schule so auf Sportwoche waren oder als ich mit der Jungschar im Ferienlager war. Also da haben wir ja auf Betten geschlafen. Da würdest du ja heute nicht mal einen Hund drauf hinlegen, ja, mit so Metallfedern und so. Und heute müssen wir alle Tempurmatratzen haben und Memory-Schaum und was weiß ich was. Sind wir so verweichlicht worden oder was ist da passiert, sag mal?
Na, wir wissen halt jetzt, was uns gut tut. Ich weiß noch, dass ich in China, als ich dort gelebt habe, da hatte ich so eine dünne Spanplatte auf einem Hochbett, so dünn, wie du siehst, ja, auf diesem Hochbett und dann einfach ein Laken darüber. Und das war für ein halbes Jahr lang mein Schlafplatz. Aber das könnte ich heute nicht mehr. Also ich glaube auch nicht, dass heute diese Spanplatte mich aushalten würde, abgesehen davon.
Keller runtergekracht auf den, es war ein Hochbett und es war, du lagst oben, ne? Stell dir vor, du legst dich da oben hin und drunter liegt so ein kleiner Chinese. Und dann brichst du da auf den drauf und er ist einfach tot, flach wie eine Flunder.
Ja, geil. Also absolute Katastrophe, ja.
Weil wir gerade drüber geredet haben und ich meine, wir müssen es ja, let's face it, wir müssen unweigerlich wieder über Sexuelles sprechen, weil das jetzt mittlerweile auch schon erwartet wird von unseren Hörerinnen und Hörern, dass wir eine Mischung aus Sex, Wein und Psychologie-Podcast sind. Und ich habe jetzt eine Studie gelesen, dass Frauen, weil wir gerade nämlich über dein Sexleben gesprochen haben bei dir zu Hause, dass Frauen, die wenig Sex haben und länger keinen Sex hatten, dass die echt ein bisschen aufpassen müssen. Da gibt es ein Interview in der Bild, das ich heute gelesen habe. Und zwar sagt da eine Gynäkologin, nämlich Dr. Doris Maria Gruber, dass es holprig werden kann, wenn Frauen lange keinen Sex hatten und dann wieder sexuellen Kontakt haben. So, ich lese das ganz kurz vor. Nicht nur, dass sich die emotionale Ebene wieder neu auf ein Gegenüber einstellt, so reagieren Betroffene auch immer wieder körperlich. Bei Stimulation kann es womöglich länger dauern und es kann auch sein, dass die Frau nicht mehr so schnell feucht wird. Wenn es körperlich, und jetzt unter Anführungszeichen, eng wird, dann kann es beim Sex logischerweise wehtun. Dieser verlorene Appetit lasse sich aber wieder anregen. Und jetzt kommt der Tipp. Es kommt mit dem Verliebtsein und mit einem interessierten und interessanten Gegenüber, sagt die Gynäkologin. Auch ein vorhandener Kinderwunsch, vor allem bei Frauen, kann die Lust steigern. Ey, absoluter Albtraum. Wirklich. Stell dir vor.
Sag mal.
Ja.
Das geht ja alles gar nicht. Das geht ja alles absolut gar nicht.
Also die Conclusio ist, dass es eigentlich, wenn du lange keinen Sex hast, keinen Sexpartner, dass es eigentlich nur geil werden kann, wenn du ein Kind willst und wenn du dich Hals über Kopf in dein One-Night-Stand verliebst. So.
Wow. Wow. Und ich glaube, da ist nämlich der Hund begraben, dass wenn du als Frau, auch als Mann, lange keinen Sex hattest, dann wieder Sex hast, dass es so overwhelming ist, dass du sofort so Emotionalität hast und vielleicht ein verliebtes Gefühl hast, weil du endlich wieder zum Höhepunkt gekommen bist und dass der Kopf dann ausschaltet und direkt so ein Bindungsding entwickelt.
Ach, du meinst es wie mit so Tieren, die man ihrer Mutter entreißt und die dann vom Tierpfleger aufgezogen werden, die dann so eine Verbindung herstellen, ne? weil die vom Tierpfleger dann die Milch kriegen und nicht von ihrer Mutter.
So wie ich mit meinem Entführer. Endlich kümmert sich wieder jemand um mich und bums, ne? Bums verliebt. So.
Ich kann mich ja erinnern, als ich nach Corona das erste Mal wieder beim Friseur war, habe ich ja erzählt, auch im Podcast. Es war so ein schönes Gefühl, dass mich jemand berührt hat. Ja? Nach so langer Zeit, also jetzt abgesehen von meinem Partner, aber weißt du, irgendwie, dass du denkst, Wahnsinn, das tut so gut, jemand berührt meinen Kopf und schneidet die Haare, so. Ja, so ist das dann, glaube ich, da auch, ja, kann schon sein, wer weiß, aber ich finde es auf jeden Fall spannend.
Schick mir auf jeden Fall mal den Artikel, ich habe ein paar Mädels in meinem Freundeskreis, die muss ich warnen, die müssen da wieder mal aktiver werden.
Das mache ich, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich mit dir besprechen wollte noch heute ist, ich beobachte das jetzt in letzter Zeit schon länger und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ob es eine subjektive Empfindung ist, aber was mich ein bisschen stört in den letzten Jahren, ich habe das Gefühl, es ist sehr viel so zwischenmenschlich, so unverbindlich geworden. Hast du nicht auch das Gefühl? Also wenn man sich was, also die letzten Male, als ich mir mit Bekannten oder Freunden was ausgemacht habe, keine Ahnung, zum Brunch, zum Abendessen, um in eine Bar zu gehen, egal was. Also ich sage mal, von 10 Mal haben 7 Mal die Leute kurzfristig abgesagt. Und da frage ich mich so, war das immer schon so? Oder ist das irgendwie ein neues Phänomen, dass alles so, weißt du, es wird sich irgendwie nicht festgelegt und wenn eine neue Möglichkeit kommt, dann nimmt man die und lässt das, was man eigentlich vereinbart hat, irgendwie außer Acht. Und da denke ich mir so, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie, irgendwie nicht so schön.
Weißt du noch, als ich in dem Lockdown immer so gesagt habe, es hat auch ein paar gute Sachen, weil ich mich wenn Leute gefragt haben, ob wir uns treffen, dass ich sehr schwer immer Nein sagen konnte. Das Problem oder diese Herausforderung in meinem Leben habe ich sehr oft, dass ich zu viele soziale Aktivitäten habe und dass ich das richtig entspannend fand, im Lockdown einfach sagen zu können, nee, das ist mir gerade zu gefährlich oder lass das mal sein. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Phänomen, also dass man jetzt nicht mehr so feige ist, irgendeine Ausrede zu finden, sondern dass man einfach gewohnt ist, auch viel Zeit mit sich zu verbringen und dass diese Lust manchmal fehlt, aus dem Jogger raus. Ich weiß ja nicht, ob das bei vielen Leuten so ist wie bei mir, aber für mich ist ja letztendlich mein Arbeitsleben immer noch so, wie es im Lockdown war. Ich habe kein Büro mehr, ich arbeite immer von zu Hause aus und das birgt ja auch eine gewisse Unverbindlichkeit in all dem, ja? Also so, weißt du, was ich meine?
Ja, aber dann, also was ich nicht verstehe ist, ja klar, wir haben alle schon Ausreden erfunden und haben manchmal keinen Bock, aber dann sage ich das gleich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem vereinbare, wir gehen nächste Woche Samstag nach der Arbeit was trinken und die Person sagt mir halt Samstag morgens dann ab, weil angeblich der Klempner kommt oder was weiß ich oder das Kind krank ist, whatever, dann denke ich mir halt so, dann sag doch gleich, dass du keinen Bock hast. Weil wie oft ist es schon vorgekommen, bei mir zumindest, und das sage ich ganz offen, dass ich was ausgemacht habe und an dem Tag mir dachte, boah, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, dahin zu gehen. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, da kurzfristig abzusagen. Das ist für mich irgendwie ein Akt der Höflichkeit und des Respekts, dass man dann sich an die Vereinbarung hält. Und in 90% oder 95% der Fälle war es dann auch wirklich ein richtig netter und guter Abend. Und ich dachte mir, guck, wie schön, dass du doch gegangen bist. Und das verstehe ich halt nicht. Also, weil die Person hält sich ja auch den Abend frei. Und ich verstehe halt nicht, dass man da total drauf scheißt.
Absolut. Aber Thema Unverbindlichkeit, ich meine, das fällt einem Single ja auch total jetzt beim Dating auf, ja. Also da ist es ja auch unfassbar, dass es so viele Optionen gibt. Mein Gott, die Welt kriegt gerade in Sintern und es hagelt hier gerade. Meine Güte. Also, dass es so unverbindlich ist, dass man sich trifft und dann ist, was weiß ich, vielleicht eine Locke sitzt schief, ja, und dann ist das Thema sofort durch. Man macht sich gar nicht mehr die Mühe. Mühe, auch noch gute Dinge zu sehen, sondern wenn einem irgendwas stört, man ist so auf sich fixiert, dann sagt man sofort, ciao Bella, ciao, es gibt ja noch 4 Millionen andere Singles in diesem Land. Also dementsprechend, ich finde generell, man kann sich auf gar nichts mehr verlassen, außer auf diese 2, 3 Leute, die zum Inner Circle gehören, bei denen man weiß, mit denen ist alles wundervoll. So. Ja.
So.
Ja.
So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen übers Leben sinniert, aber ich dachte, das muss ich jetzt mit dir mal besprechen und nicht fragen, ob es dir auch so geht oder ob ich mich da vielleicht auch ein bisschen, ob ich das Ganze größer mache, als es eigentlich ist.
Na, du bist halt ein sehr verbindlicher Typ und du erwartest das von anderen. Ich finde, das ist völlig in Ordnung, ne?
Ja, oder so. Auch Pünktlichkeit. Also meine Freunde wissen ja, dass ich ein Pünktlichkeitsnazi bin, aber das ist auch sowas. Und ich finde, es gibt so zwei, dann schließe ich das Thema auch schon wieder ab, dann ist vorbei mit Gejammere, aber es gibt so 2 Arten von pünktlich sein. Ich finde es zum Beispiel gar nicht schlimm, wenn man sagt, ey, ich bin da und da mit Freunden, komm doch vorbei und die Person sagt, okay, ich komme um 8 und die kommt um 9. Das finde ich nicht schlimm. Oder wenn ich sage, keine Ahnung, ich bin eh zu Hause, wann kommst du vorbei? Ich bin am Netflixen und du kommst dann irgendwie am Abend auf ein Glas vorbei und die Person kommt eine Stunde später, habe ich auch kein Problem. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich lade dich zum Abendessen ein und die Person weiß, dass ich ja auf diesen Zeitpunkt hinkoche oder es sind sogar noch andere Gäste eingeladen und alle müssen dann auf die eine Person warten. Das finde ich scheiße. Und was ich auch scheiße finde, ist, wenn man sagt, okay, wir treffen uns um 20 Uhr vorm Kölner Dom und ich stehe dann da um 20 Uhr und die Person kommt um 20.15 Uhr. Finde ich auch scheiße, weil die Person ja genau weiß, dass ich da jetzt 15 Minuten stehe und warte.
Ja, ja.
Das finde ich einfach, ja.
Ja.
Aber gut.
Du hast absolut recht, Alexandra.
Ja, das wollte ich. Das ist das Einzige, was ich von dir hören wollte, dass ich absolut recht habe. Aber vielleicht muss man einfach ein bisschen mehr lachen, weil heute habe ich gelesen, wer lächelt, der ist auch glücklicher. Das ist eine psychologische Theorie und da gab es jetzt auch eine Studie, wo 4000 Teilnehmer befragt wurden und da ist herausgekommen, man muss nur die Mundwinkel raufziehen und schon geht es einem besser. Also probier das mal, wenn es dir schlecht geht, einfach mal ein bisschen lächeln und dann ist alles wieder gut.
Das mache ich ja immer so. Es gibt ja auch Lach-Yoga extra dafür, ne? Also
das stimmt.
Und wenn man sich morgens einmal im Spiegel kurz anlächelt, dann ist die Welt doch auch schon wieder in Ordnung, weil man braucht am Ende des Tages, ne, brauchen wir Menschen, wir sind nämlich keine Rudeltiere, auch wenn das viele immer glauben. Wir haben alles in uns, was wir zum Überleben brauchen und deshalb muss man sich immer selber anlachen und das nicht immer von anderen erwarten. So.
Es gibt ja auch Nackt-Yoga. Und ich dachte mir,
ja.
Kunda, was?
Sex-Yoga auch.
Sex-Yoga gibt's auch, ja. Aber Lach, also Nackt-Yoga ist ja auch eine Mischung aus Nackt-Yoga und Lach-Yoga, weil wenn du manche Menschen nackt siehst, hast du gleichzeitig auch Lach-Yoga dabei.
Ja, okay.
Okay, der war richtig schlecht, der war richtig schlecht.
Ja, richtig schlecht. Okay. Wir müssen unbedingt was trinken, Alexander.
Ja, kommen wir zum Burner der Woche, lass uns was trinken und ich freue mich, was du uns heute mitgebracht hast.
Der Burner der Woche.
Mein Burner diese Woche ist von den wundervollen Geschwistern Schödel aus dem Weinviertel in Österreich. Das sind 2 Jungs und ein Mädel. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ganz
natürlich
bestimmt kennst du sie.
Natürlich kenne ich die. Ich kenne den Leonhard Schödel und sein Bruder, weiß ich jetzt nicht, wie der heißt, aber ich habe die vor einem Jahr bei einem Event kennengelernt. Wahnsinnig sympathische und sehr motivierte junge Leute.
Ja, und ich habe von denen einen wundervollen weißen Wein mitgebracht, der auf der Maische vergoren ist der nennt sich Free Your Mind. Und Free Your Mind spielt darauf hin, dass sie Scheurebe und Grünweltlina miteinander vereint haben in einer Cuvée. Der ist, wie gesagt, Maische vergoren. Ich nehme jetzt mal kurz ein Schlüggelchen. Ja, und man muss sagen, also ich glaube, ich habe noch nie eine Cuvée aus Scheurebe und Grünweltlina getrunken. Es ist aber richtig cool, weil du ein die Süße von der Scheurebe hast und dann diese Pfeffrigkeit vom Veltliner. Und die haben selber gesagt, sie wussten überhaupt nicht, als sie das zusammen gemacht haben, ob das matcht.
Entschuldigung. Verzeihung.
Allerdings ist es ein Perfect Match, würde ich in dem Fall sagen. Es ist natürlich unfiltriert, ungeschönt. Sie lassen dem Wein im Keller auch die Zeit, die er braucht. Sie machen sogar auch einen ganz tollen Prickel in Champagne.
Oh, wow. Verzeihung. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe Allergie.
Einen ganz tollen Petnat, der Champagner ähnlich ist. Hier haben wir allerdings den Free Your Mind Scheurebe Grüner Veltliner von der Familie Schödel. Gibt es in Österreich wahrscheinlich everywhere. Bei uns gibt es das in ausgewählten Läden, zum Beispiel Shea, der ja auch mittlerweile sehr tollen Wein hat auch Schödel im Angebot. Googelt es einfach mal, steht in den Shownotes drin und ich kann es wirklich empfehlen, sowohl für die Naturweinanfänger als auch für den Naturweinliebhaber.
Absolut. So. Ich weiß zum Beispiel, dass es den Wein bei Landkind in Wien gibt. Das ist so ein kleiner Laden, wirklich süßer Laden, die sehr, sehr, also ich liebe die einfach, weil die ganz tolle Dinge machen, die kochen immer frisch und das ist ein Laden, der am Markt ist, am Schwendermarkt im 15. Bezirk in Wien. Landkind, da weiß ich, die verkaufen Free Your Mind und online gibt es den übrigens auch bei More Natural Wine. So.
Toll.
Toll, ne?
Tal.
Tal. Yes. Gut. Hätten wir das auch abgefrühstückt. Keller, du wolltest mir irgendeine Geschichte erzählen, die mit Heiraten zu tun hat, hast du gesagt. Ich weiß nicht, was genau du mir erzählen möchtest, aber irgendwas hast du gesagt, möchtest du heute mir und unseren HörerInnen bezüglich Hochzeit und Heiraten erzählen. Was war das denn?
Ich muss dazu sagen, in meinem Freundeskreis sind ja mittlerweile viele verheiratet, alle so zwischen 1 und 5 Jahren. Und es
da merkt man, dass du ein paar Jahre jünger bist, weil in meinem Freundeskreis sind alle schon wieder geschieden. Das kommt bei dir auch in 4 Jahren.
Das kommt dann auch bald. Man muss aber sagen, ich habe keinen in meinem Freundeskreis, der glücklich verheiratet ist. Und dementsprechend kommen dann immer so Sätze, die eine unfassbare Grundlage für lange Diskussionen bei einem Vino sind. Und ich habe jetzt mal die 4 Sätze zusammengestellt, die mich dazu bringen zu sagen, das ist der Grund, warum ich niemals heiraten möchte. Und die würde ich dir gerne heute sagen. Und
unbedingt.
Zu jedem Satz können wir ein bisschen philosophieren, ja?
Ja.
Okay, also Nummer 1 der Aussagen, warum ich nicht heiraten möchte, ist, getrennt schlafen ist besser für einen erholsamen Schlaf. So. Ja?
Ja, ja.
Ja, was sagst du dazu?
Was
in einer langjährigen
dazu?
Beziehung?
In einer langjährigen
bist du da auch der Meinung?
Ich kann dem was abgewinnen, sagen wir so.
Ah ja.
Ich glaube, man muss ein bisschen, weißt du, ich bin halt so, ich denke mir, warum müssen wir immer nach diesen Prinzipien leben, die uns die Außenwelt und die Normen so vorgegeben haben? Also das ist wie Beziehungen, die jetzt sagen, ich will eine offene Beziehung oder wir holen uns jetzt einen Dritten dazu oder so. Wo ich mir denke, wenn das für beide okay ist, ja, es muss halt für beide zu 100% passen. Es geht nicht, dass das einer will und der andere halt Zugeständnisse macht, um den anderen irgendwie nicht zu verärgern oder zu verlieren. Das finde ich doof. Aber wenn wirklich beide zu 100% sagen, okay, ich finde das gut, lass uns das machen. Warum gucken wir da immer so mit so Argusaugen drauf und verächtlich irgendwie und sagen, das ist nicht normal, das finde ich nicht okay.
Ja, entschuldige, du schweifst aber ganz schön ab, weil was
ja,
ich
aber
ja eigentlich
getrennt schlafen
sagen,
ist ja das Gleiche. Also, ne? Also,
ja,
wenn jetzt jemand sagt, wir lieben uns, wir, also zum Beispiel, man sagt, man schläft getrennt und zum Vögeln trifft man sich und dann geht man wieder schlafen. Das ist doch super.
Naja, genau. Aber auf der anderen, also ich sage nur, warum das für mich nicht geht, weil ich habe das Gefühl, das passiert immer erst nach einer gewissen Zeit, dass das Leute machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist nebeneinander einschlafen ein Geschenk. Ich liebe das, im Arm meines Partners zu liegen und gemeinsam einzuschlafen. Und ab dem Moment, wo ich das nicht mehr aushalte oder lieber alleine schlafe, war für mich immer ein Zeichen dafür, okay, now it's getting serious und wir müssen eventuell über eine Trennung nachdenken. Deshalb für mich, weil das geht ja nicht so einfach, wenn man verheiratet ist, einfach zu sagen, ciao Bella, ciao. so wie in anderen Beziehungen, die ich so hatte. Deshalb sage ich, für mich ist Nummer eins der Aussage, warum ich nicht heiraten möchte, getrennt schlafen ist besser für erholsamen Schlaf, weil ich habe erholsamen Schlaf immer neben dem Menschen, den ich sexuell anziehend, und vor allen Dingen kannst du ja dann auch mal nachts so spontan und so, weißt du, es ist ja, man hat die ganze Zeit.
Ja, aber das hat ja nichts mit erholsamem Schlaf zu tun, wenn du nachts mal so spontan, also wenn natürlich, du mich nachts so spontan aus dem Schlaf reißen würdest, dann würde ich sagen, ey, willst du mich verarschen? Ganz ehrlich.
Naja, es kommt ja drauf an. Ach komm, nee, also ich glaube, alle Männer, die ich nachts aus ihrem erholsamen Schlaf reiße, die freuen sich darüber. So.
Also ich habe ja gemerkt, weil wir beide haben ja auch schon das ein oder andere Mal zusammen geschlafen. Und ich also neben dir zum Beispiel kann ich sehr gut schlafen.
Ja, ich habe ja auch einen total ruhigen Schlaf. Ne?
Ja. Also ich möchte dazu auch sagen, wir schlafen nicht getrennt, mein Partner und ich. Also wird jetzt bei uns gar nicht gehen, weil wir gar kein Gästezimmer haben. Aber ja. Nichtsdestotrotz kann ich das verstehen, wenn das jemand gerne mag. Also ich finde da jetzt gar nichts dabei, ehrlich gesagt. Oder stell dir mal vor, du hast einen Partner, der unfassbar laut schnarcht. Das ist ja ein Psychoterror.
Na, ich finde ja zum Beispiel Schnarchen, weil mein Vater geschnarcht hat, auch für mich total erholsam. Wenn das so ein regelmäßiges Schnarchen ist und nicht irgendwas, wo man so auf einmal denkt, der stirbt gleich neben dir, sondern so ein ganz behäbige? Egal, du
Keine
weißt
Ahnung,
es, ne?
Was du meinst. Nee, ich weiß es
so
nicht, aber ist
so
auch
ein
egal.
So ein regelmäßiges Ja, wenn das ist, dann kann ich gut schlafen. Aber wenn es auf einmal so ist und du denkst, oh Gott, der kriegt keine Luft mehr und dich dann aus dem, das ist natürlich nervig. Aber gut. Wir sind ja auch erst bei Nummer eins.
Ja,
also
was
ich,
ist
ich
Nummer
komme
zwei
jetzt zu
der Sätze?
Nummer zwei ist, wir haben seit circa 6 Monaten keinen Sex mehr. Und was mich daran stört, sind nicht die 6 Monate, sondern das circa. Wenn man nämlich schon gar nicht mehr weiß. Wenn man schon gar nicht mehr
Komm,
weiß,
lass
wie lange
es 9 sein. Ich weiß ja nicht. Ich lass mich da jetzt gar nicht festnageln drauf.
Ja, und wenn man dann sagt, und wann war das letzte Mal? Und man überlegt so, und der Mensch kann sich auch gar nicht mehr dran erinnern, wann denn das letzte Mal gewesen. Und dann sagt man sowas wie, ich glaube da, als wir im Urlaub waren, und du sagst, naja, das war ja vor 2 Jahren. So, also, ne?
Also in meiner Realität und in meinem Freundeskreis sind das halt immer die Frauen, die das sagen zu mir. Die sagen immer zu mir, Alex, wir haben seit über einem Jahr keinen Sex mehr. Und dann sage ich immer, nee, das ist falsch. Du hast seit über einem Jahr keinen Sex mehr. Dein Mann schon.
Ja, ja, man merkt, bei euch ist es klassischer. Ne? Bei uns ist es irgendwie, zumindest in meinem Umfeld, liegt es sehr, sehr oft an dem männlichen Gegenüber, was keinen Sex haben möchte, zumindest mit der Person. Ne? Also, das muss man sagen, mit der Person, die mir das dann erzählt. Ob diese Person dann mit wem anders Sex hat, das kann lass mal dahingestellt sein. Aber ich finde es auch, also gehen wir jetzt mal davon aus, man schläft wirklich zusammen in einem Bett. Und dann kommt die Aussage, wir haben seit circa whatever keinen Sex mehr. Dann muss ich sagen, da würde ich jede Nacht denken, oh Gott, jetzt gehen wir schon wieder einfach schlafen. Und fassen uns nicht mal mehr an oder haben noch nicht mal mehr das Bedürfnis, uns da jetzt irgendwo. Das ist Aussage 2, warum ich nicht heiraten möchte.
Okay. So. Aussage 3?
Ja. Aussage 3.
Wie viele Aussagen gibt es eigentlich? 4, ne?
4, habe ich doch gesagt. Also, Aussage 3 ist, ich gehe lieber alleine raus. Ja, so, ich kann mit meinem Partner nicht ausgehen, dann kann ich nicht so sein, wie ich will. Das ist meine dritte Aussage, weil da frage ich mich halt, okay, ich hoffe, dass es, das schlägt sich ja wahrscheinlich auf viele andere Sachen aus. Wenn man dann immer streitet, weil man eifersüchtig ist, ist was anderes. Aber ich meine dieses, ich gehe lieber alleine raus, weil dann fühle ich mich wohler, finde ich eine schwierige Nummer. So. Ja. Sagst du nichts zu, ne?
Nee, sage ich auch nichts zu, weil auch das, muss ich sagen, ist, ja gut, weißt du, ich meine, ich kann dazu nichts sagen, weil ich finde, dass auch das völlig okay, ehrlich gesagt.
Okay, gut, Aussage 4 und damit die letzte Aussage ist, ich genieße es, einen Monat auf Geschäftsreise zu sein. Ja? So.
Gott, wer ist denn einen Monat auf Geschäftsreise?
Ja, sowas wie ich. Ich bin zum Beispiel 4 Monate auf Geschäftsreise. Und dann sagen mir Leute, boah, ich bin gerade total neidisch auf dich. Ich wäre auch gerne mindestens einen Monat auf Geschäftsreise. Das wird mir jetzt gerade so richtig gut tun. Da denke ich mir, ja, also mal ein bisschen Abstand, mal ein Wochenende mit den Jungs oder Mädels raus, absolut okay. Aber zu sagen, ich genieße es jetzt richtig, einen Monat getrennt von meinem Partner zu sein, sorry, think about it. Es ist nicht normal, dass man sich das wünscht und das genießt. So.
Ja. Ja, das stimmt.
Oder?
Das finde ich auch komisch. Also, wenn man jetzt sagt, okay, man genießt es mal so einen Abend oder mal ein Wochenende oder so, das finde ich okay, aber so ein Monat finde ich krass, ehrlich gesagt.
Ja, so. Also, Freunde der Mitternacht, think about it. Überlegt mal, ob ihr euch trennt oder ob ihr vielleicht mal zu einer Paarberatung geht oder wie auch immer. Ne?
Oder einfach euch bei Kellerchen meldet und ja, ein Date
mit ihr habt.
Ja, ich
helfe euch raus.
Ja. Raus aus der Schuld. Du bist der Peter Zwegert der
verheirateten Männer.
Ja. Du hilfst den Männern raus aus der Ehefalle.
Ja.
Oh Gott, ich habe schon wieder eine Idee für einen Plot für eine Fernsehsendung, Keller.
Ja.
Raus aus Toll. Der Ehefalle heißt die Sendung. Und du berätst so lang verheiratete Männer, die eigentlich total unglücklich sind und hältst ihnen so ein bisschen den Spiegel vor. Und dann stellst du dich so hin mit einem Flipchart wie Peter Zwegert und da machst du so eine Pro- und Kontraliste. Was ist gut in deiner Beziehung und was ist schlecht? Und wie beheben wir das? Und dann gehst du es an mit den Leuten. Und dann öffnest du ihnen die Augen. Und auf einmal wird aus so einem wirklich ganz traurigen Ehemann und Vater wird so eine schillernde Person plötzlich. Der kennt
und
sich selbst
du?
Nicht wieder. Und sitzt und? Dann da und dem kommen die Tränen. Weil der so gerührt ist, was da in ihm steckt. Dass das so lange nicht
Wahnsinn.
Raus konnte.
Und du machst dasselbe mit der Frau parallel, weißt du?
Nee, auf gar keinen Fall.
Doch.
Auf gar keinen Fall möchte ich das machen.
Doch.
Nee.
Und die weinen aber bei dir alle und brauchen
muss ich
danach erstmal einen Psychotherapeuten.
Ehrlich. Ja, die brauchen sowieso einen Psychotherapeuten, wenn die mit mir eine Zeit lang verbringen. Aber nee, ganz ehrlich, da habe ich gar keinen Bock drauf, auf dieses Gesülze. Nee. Nee, sorry. Also das mache ich auf gar keinen Fall, Keller. Da musst du dir einen anderen Counterpart suchen, aber ich bin's nicht.
Gut, aber wir können es nicht einseitig machen, weil dann kriege ich ja nur Hate-Kommentare. Ne? Wir müssen da schon auch noch eine zweite Ebene für die Frau integrieren. Ne? Ich für den Mann ne? Und dann noch wen anders für die Frau. Da werden wir schon wen finden. Gut. Perfekt.
Gut. Sehr schön. Ich habe auch eine zweite Ebene für dich, weil ich habe mir jetzt, während du das mit den Verheirateten erzählt hast, die Sätze, habe ich mir überlegt, auch 4 Sätze von Singles. Also nicht jetzt... Nicht jetzt die, warum ich gerne Single wäre, sondern 4 Sätze von Single-Freundinnen, die ich sehr, sehr gut kenne. Ne? Und die möchte ich dir jetzt präsentieren.
Okay,
ne?
Ich bin gespannt.
4 Aussagen von Singles anhand realer Beispiele. Ich nenne keine Namen, aber ich sage sie trotzdem jetzt mal auf. Also, Satz Nummer 1 von einer meiner Single-Freundinnen oder Freunde. Ich brauche keinen Partner, um glücklich zu sein. Ja, sieht man.
Ja, ist auch so.
Sieht
ist
man so. Dir richtig an. Du bist so richtig happy. Du strahlst so von innen heraus. Das finde ich richtig gut.
Aber ist das so ein Satz, der gesagt wird, so wie ich ihn dann gerne nüchtern sage? Oder meinst du schon so nach dem 3. Glas Wein und dann sehen die so ein Paar und dann sagen sie, also ich brauche keinen Partner, um glücklich zu sein. So eher, ne?
Ja, so. Ja, genau so. Ja? Weißt du, Alex, ich brauche keinen Partner, um glücklich zu sein.
Ja.
Ich bin mir selbst genug.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich kann tun und lassen, was ich will. So, genau.
Mhm. Okay.
Das ist gut.
Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen, ja.
Satz Nummer 2. Ich habe Tinder gelöscht, das ist einfach nichts für mich. Ja.
Ja, ich weiß nicht, von wem der Satz kommen könnte, um ehrlich zu sein. Ja, okay.
Daraufhin kommt Satz Nummer 3. Ich habe Tinder wieder installiert. Ich habe einen total interessanten Typen da kennengelernt.
Ja, okay, gut. Ja. Ja, ist
dann,
eine ambivalente Zeit als Single.
Es schwankt, ja.
Ja.
Man ist da sehr, sehr situationselastisch.
Ja, genau.
Und Satz Nummer 4, für mich das Schlimmste, und Ich glaube, jeder Zweite, den ich kenne, hat diesen Satz schon mal zu mir gesagt. Wenn ich bis 40 keinen Partner habe, heirate ich meinen besten Freund. Das haben wir so ausgemacht. Und das ist für mich das Allerschlimmste, allein die Vorstellung.
Ja, aber da muss ich sagen, das ist ja bei mir auch so und das wird ja auch so passieren. Du kannst jetzt eigentlich schon mal reservieren für das Jahr 2027. Da werde ich ja dann auch heiraten.
Ja, ist das so?
Ja.
Wer ist der Glückliche dann?
Der Millionär.
Ach, der Millionär. Ach so, ja. Ja gut, ja. Das ist aber zumindest eine gute Zweckgemeinschaft, wo du abgesichert bist.
Absolut, darum geht es ja hauptsächlich, ne?
Ja.
So.
Finanziell abzusichern.
Finanzielle Absicherung und in der Branche angesehen zu bleiben. So.
Ja. Okay, ne? Verstehe.
Ja. Eine Win-Win-Win-Situation.
Absolut, absolut. Hätten wir das auch geklärt. So, Keller, wir kommen jetzt zum Hassmoment der Woche. Dein Bild ist auf einmal weg. Ruft dich gerade jemand an?
Da.
Es klingt irgendwie nach Skype gerade, was hier klingelt bei
dir.
Na,
Teams.
Teams, ach so, okay. Na gut, du bist jetzt nicht erreichbar, weil wir haben hier Wichtigeres zu besprechen, nämlich den Hassmoment der Woche und den präsentieren wir jetzt.
Der Hate-Moment der Woche.
Mein Hate-Moment diese Woche ist, kennt bestimmt jeder, wenn man krank ist oder, ja, wenn man krank ist, eine Krankheit hat und auf einmal jeder in deinem Freundeskreis zum Professor Doktor 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 wird und ganz genau weiß, was du gerade brauchst, wie du dich jetzt zu verhalten hast und was diese Symptome, welche Krankheit das ist. Ja, also natürlich sind auf einmal alle komplette Spezialisten in jeglicher Hinsicht und können dir einen Rat geben und sagen dir jetzt, wie du dich zu verhalten hast. Ist für mich ein absoluter Hate-Moment. Also ganz ehrlich.
Aber weißt du, was mich genauso abfuckt wie das, was du gerade erzählst? Mhm. Muss ich dir jetzt auch mal sagen. Leute wie du, die ein Symptom haben und dann auf NetDoktor nachlesen oder, keine Ahnung, glauben zu wissen, was sie haben und dann Selbstdiagnosen stellen. Das fuckt mich genauso ab. Weil ich sage nicht zu Leuten, du hast das oder das, du hast das, du musst das machen, sondern ich sag einfach immer klipp und klar, geh einfach zum fucking Arzt. So, und der wird dir sagen, was du hast und was du dagegen tun kannst. Aber du hast ja immer so, du machst ja immer so Selbstdiagnosen.
Weil ich meinen Körper aber auch kenne. Ich merke
ja, aber du hast nicht Medizin studiert, Keller.
Ich kenne meinen Körper und ich weiß, was mein Körper braucht, ja.
Scheiß.
Aber wenn mir dann jemand sagt, nee, es bringt überhaupt nichts bei Nebenhöhlen, dieses Medikament zu nehmen.
Ja, das ist Quatsch.
So ein Blödsinn,
Quatsch.
Ja.
Ja, das ist Quatsch.
Oder irgendwie sagen, weiß ich nicht, du musst jetzt die ganze Zeit liegen, du darfst dies nicht mehr machen oder wie auch immer. Und bei Corona war es ja am allerschlimmsten, was mir jetzt alle Leute erzählt haben, wie ich mich zu verhalten habe. Leute, ihr merkt doch, wie es mir geht. Ich brauche nicht euren Doktorrat oder, also, Wahnsinn.
Aber
Wahnsinn.
Das ist ja das, was ich letzte Woche erzählt habe. Warum holen wir uns immer Rat, jetzt auch psychologisch, aber auch pathologisch, bei Leuten, die keine Ahnung haben, bei Freunden? Ja. Wir sagen Freunden, ich habe eine Nebenhöhlenentzündung und plötzlich haben die ein Medizinstudium in unter Mindeststudienzeit abgeschlossen scheinbar und sagen dir, was du zu tun hast. Aber ich wollte ja jetzt gar nicht sagen, ich brauche von dir eine medizinische Beratung. Ich wollte dir einfach nur sagen, ich habe eine Nebenhöhlenentzündung. That's it. So.
Genau.
Aber das finde ich immer so lustig, dass Leute dann so plötzlich so, also sich so ein bisschen auch überschätzen auf eine Art.
Und weißt du, dass ganz viele einem dann Tipps geben, die einem früher die Mutter gegeben hat? Sowas so Milch mit Honig, wo ich sage, Leute, ich bin verschleimt. Wenn ich jetzt Milch mit Honig trinke, kann ich euch sagen, was passiert. Nämlich noch mehr Schleim. So.
Ja,
also,
so.
Ne? Nur weil die Mutti da auch schon Fehler gemacht hat, muss ich mir das jetzt nicht auch noch geben. So.
Okay, gut. Ja, ist ein guter Hassmoment. Aber meine Ding dazu kennst du, ne? Zum Thema Selbstdiagnose.
Ja, komm. Jetzt hau mal deinen Hate-Moment hier raus und dann schauen wir mal weiter.
Mein Hate-Moment diese Woche ist, ich war letzte Woche wieder im Kino mit Freunden und da bin ich drauf gekommen, für mich so, bin so im Kino gesessen und auch danach und habe so bei mir gedacht, eigentlich hasse ich alles am Kino. Also früher war das, glaube ich, toll, als es also so viele Dinge noch nicht gab, wie Streamingdienste und so weiter und als wir noch nicht so viel gearbeitet haben und so. Aber eigentlich muss ich sagen, saß ich in dem Kino und ich dachte mir, ich hasse einfach alles. Ich hasse den ekligen Geruch von Nachos, Red Bull und jungen Leuten mit schlechten Parfums. Hasse ich einfach. Ich hasse die knutschenden Pärchen, die immer vor oder neben mir sitzen und mich vom Film ablenken. Hasse ich auch mega. Ich hasse auch die schlecht gemachten Kinospots von so kleinen regionalen Unternehmen.
Oh ja.
Weißt du?
Ja.
Weil Werbung im Kino ist ja scheinbar günstiger als im linearen Fernsehen. Und da kommen so Spots wie: Besuchen Sie den Beauty-Salon Brigitte und lassen Sie sich von der Chefin persönlich verwöhnen. Sowas kommt dann da. Und du denkst dir, Alter, wo lebe ich denn? Willst du mich verarschen? Ich hasse es, wenn die Filmvorschau kommt und meine Freunde dann immer sagen, ey, den Film, den müssen wir uns unbedingt angucken. Mhm. Und du weißt ganz genau, ihr werdet euch den Film nie gemeinsam angucken. Es ist einfach so. Und was ich am meisten hasse, ist dann dieses Gefühl, stundenlange diskutieren nach dem Film und das Beleuchten aus allen Blickwinkeln. Sag mal, also was ich sehr spannend fand, ne? Also die Szene mit dem Kuss, das war doch wirklich so ein Magic Moment, ne? Und dann, ey, ganz ehrlich, kannst du einfach die Fresse halten und können wir jetzt einfach was trinken und sagen, wir haben uns einen Film angeguckt. Du hast den Film gut gefunden, ich habe ihn nicht gut gefunden und belassen wir es doch dabei. So.
Das ist, weil du mit so vielen Journalisten und Filmkritikern befreundet bist, weißt du, die können das nicht einfach stehen lassen. Das ist ja auch mit mir ins Kino zu gehen, ist ja ganz ätzend, weil ich habe ja, auch wenn ich beim Fernsehen gelandet bin, habe ich ja fiktionale Filme studiert und ich habe so ein Spleen, weil mir das damals im Studium eingebläut wurde. Man bleibt den ganzen Abspann sitzen, weil man praktisch Respekt den ganzen Mitarbeitern zollt. Und ich sitze dann halt da wirklich, bis der Abspann durchläuft.
Ich auch. Ich mach das auch. Und ich immer Leute, die vor dem Abspann oder am Anfang des Abspanns aufstehen und gehen, das sind für mich Leute, also das sind für mich wirklich Leute, die haben komplett die Kontrolle über die. Die haben gar keinen Anstand.
Respekt.
Das ist wirklich, das ist wirklich das Proletariat. Das sage ich ganz offen. Ne? Also wirklich. Verstehe nicht sowas. Ich sitze da, es interessiert mich auch nicht, was da steht, ist auch völlig egal, aber man sitzt da, bis der Abspann zu Ende ist. So. Ja. Und bis der Mensch aus dem Kino kommt und sagt, können Sie bitte aufstehen, ich muss hier die Popcorn wegsaugen. So. Bis dahin sitzt man da drin.
Man hat ja auch immerhin dafür bezahlt, ne?
So, richtig.
Ja. Das ärgert mich auch immer bei Netflix oder bei manchen Serien, dass es automatisch aufhört, also wegskippt, wenn der Abspann kommt, oder?
Und das ist auch zum Beispiel, es gibt, also ich gucke ja immer sonntags mit meinen Freunden und Nachbarn Tatort. Und dann, wenn du den Tatort in der ARD guckst, dann kommt der Abspann. Und wenn du den Tatort aber auf ORF im österreichischen Fernsehen guckst, dann kommt kein Abspann, sondern dann kommt direkt nach der letzten Szene die Vorschau, der Teaser für den nächsten Tatort, nächste Woche. Und das regt mich so auf, weil du plötzlich so rausgerissen wirst aus dieser Stimmung, dass du gar keine Möglichkeit hast, dich ein bisschen zu akklimatisieren.
Ja, ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Alexandre.
Ja.
Oh, so langsam wird meine Hand taub.
Ja. Weißt du, das Medo. Was sagst du?
Nix, du guckst so genervt, gelangweilt.
Ja, weil du immer noch das Mikro so hältst. Ich frage mich, wie das in L.A. wird. Also wie.
Ich habe ja das andere, egal, in L.A. kriegen wir das schon hin.
Kommst du eigentlich noch irgendwann nach L.A.? Also das ist die Frage.
Ich weiß nicht.
Oder werden wir die nächste Folge auch noch aus deinem Entführerkeller aufnehmen?
Ich denke, die nächste Folge wird auch noch aus meinem Entführerkeller. Ich höre auch gerade, wie meine Mutter nach mir ruft, obwohl sie weiß, dass ich den Podcast aufnehme. Ne?
Obwohl
du gleich rein.
Obwohl du 5 Post-its oben in der Küche an den Kühlschrank geklebt hast, dass du nicht gestört werden möchtest.
Ja, also Wahnsinn, Wahnsinn. Gutes Personal ist schwer zu finden.
Wahnsinnig schwer
immer,
zu finden.
Ne?
Einmal mit Profis arbeiten, ne? Das wär's. Gut, kommen wir zur moralischen Frage der Woche. Letzte Woche haben wir es nicht mehr geschafft, weil es zeitlich schon so eng war. Diese Woche schaffen wir es. Und ich freue mich, dass ich heute eine schöne moralische Frage für dich und für euch mitgebracht habe.
Eine Frage der Moral, der Moral.
Meine Frage der Moral diese Woche ist folgende. Ist es okay, eine Beziehung, und ich spreche jetzt nicht unbedingt von einer Liebesbeziehung, kann auch eine Geschäftsbeziehung sein. Ist es okay, eine Beziehung einzugehen, obwohl man schon vorher weiß, dass es nicht halten wird und man sich früher oder später trennen wird? Also zum Beispiel, weil man jetzt die Zeit kurz genießen will oder weil die Beziehung nur Mittel zum Zweck ist, ist es moralisch in Ordnung, diese Beziehung trotzdem einzugehen?
Du hast ja auch von einer Geschäftsbeziehung gesprochen. Also das wäre sowas wie, ich muss halt diese Position besetzen und deshalb stelle ich die ein, obwohl ich eigentlich weiß, das ist nicht die richtige Personalie dafür.
Meinst zum du, Beispiel, genau. Ja. Oder ich sage einen Job zu, weil ich weiß, dass ich dadurch an irgendeinen anderen Job komme.
Aber der ist eigentlich auf 2 Jahre und ich weiß schon, nach einem halben Jahr sage ich aber ab, weil das ist eh nicht das, was ich machen will.
Richtig.
Ja, nee, finde ich schwierig. Also ich bin da ja auch leider oder ja manchmal leider, manchmal Gott sei Dank anders und halte, ich sag mal, in 99% der Fälle stehe ich zu meinem Wort, auch wenn ich persönlich das dann nicht mehr alles so toll finde, aber ich würde eigentlich keine Geschäftsbeziehung eingehen, hinter der ich nicht stehe. Bei einer persönlichen Beziehung finde ich es auch nicht. Ich finde, das ist ein sehr junges Verhalten, wenn man sagt, ich bin jetzt mit demjenigen zusammen oder ich befreunde mich mit demjenigen, nur weil ich mir was erhoffe oder weil ich glaube, dass mir persönlich das was bringt, aber da gar kein Interesse beim anderen ist. Also das sind für mich alles so Sachen, die sehr unreflektierte Menschen machen und nicht Mensch, also meine Zeit ist mir auch eigentlich zu schade dafür, einen Job zu machen, hinter dem ich nicht stehe, oder eine Freundschaft oder eine Affäre zu haben, hinter der ich nicht 100% stehe. Deshalb geht's mir aber auch im Leben so gut, weil ich kann immer zurückblicken und sagen, ja,
war weil du keine Freunde hast, keine Beziehung hast und einen Job, der dich nervt. Deswegen geht es dir einfach super.
Ja, deshalb bin ich einfach ein glücklicher Typ, ja.
Ach, das sollten viele.
Ich brauche keinen Partner, um glücklich zu sein, Alexandra.
Sehr schön. Ja, ich sehe das so wie du. Ich sehe das so wie du. Und es ist auch bei mir, ich habe nie so Zweckfreundschaften gehabt. Und es ist mir wirklich zuwider. Und eigentlich löst das bei mir immer eher eine Gegenreaktion aus.
Ja, ja.
Also zum Beispiel. Aber wie muss ich das, warte, ich muss jetzt das irgendwie verklausuliert erzählen, damit niemand
ich kann darauf schließen,
wen ich meine. Aber sag du mal kurz.
Ja, ich habe ein tolles Beispiel, weil ich habe ja zum Beispiel mit Laura von Tora im Studium, zusammen studiert. Und ich glaube, sie gehört zu den Leuten, die ist eine super nette Person, total nett. Und ich glaube, sie hatte aber oft das Problem, dass Menschen mit ihr befreundet sein wollten und die das vielleicht ein bisschen ausgenutzt haben, dass sie den Namen hat oder wie auch immer. Und das mit der Gegenreaktion, das habe ich, wie du das hast, ich habe das extra nicht gemacht. Also wir haben uns gekannt und wenn wir uns heute sehen, dann grüßen wir uns auch und sind nett miteinander. Aber ich hatte immer das Gefühl, wenn ich wäre nicht ehrlich zu mir selbst, weil so dicke waren wir das dann halt doch nicht, wenn ich jetzt voll krass daran arbeiten würde, mit ihr befreundet sein zu wollen, nur weil es mir eventuell in der Branche irgendwas bringt, das hätte ich mit mir nicht vereinbaren können. Aber ich weiß, dass ganz viele das halt so gemacht haben, in der Hoffnung, dass es ihnen irgendwann was bringt.
Ja, oder in der Hoffnung auch einfach irgendwie die Freunde zu beeindrucken damit. Also ich finde das ja auch immer so peinlich, wenn ich bin ja auch mit Leuten groß geworden oder auch in die Schule gegangen, die dann irgendwann in der Öffentlichkeit standen oder die man halt kennt aus dem Fernsehen oder was weiß ich. Da wäre mir doch niemals eingefallen, dass ich mich jetzt, wo ich irgendwie 15 Jahre keinen Kontakt hatte, dass ich denen dann plötzlich schreibe, hey, lass uns mal einen Kaffee trinken. Also es wäre doch total schlimm. Und ich finde es auch so schlimm, wenn Leute so mit Prominenten befreundet sind, aber nicht, weil sie sie so geil finden oder weil sie sie so
nett
mögen,
finden,
sondern einfach nur, weil sie halt prominent sind. Und das finde ich irgendwie, das finde ich so schlimm und das sagt auch sehr viel über die Person aus, finde ich.
Naja, und ich finde, das ist dieses typische Influencertum, wo sich Influencer zusammentun, weil sie Influencer beide sind und dann posten sie immer Stories voneinander, die beiden win-win-mäßig noch mehr Follower bringen. Aber du siehst eigentlich schon, ja, die sind ja keine Freunde, sondern die tun sich gerade als Zweckgemeinschaft zusammen, um sich beide irgendwie zu pushen in dem, was sie tun, aber ohne Herz und Verstand. Also so ohne wirkliche Freundschaft zu haben. Das ist alles für mich oberflächlich.
Aber schlimmer ist es ja, wenn einer von den beiden prominent ist, weißt du, und der andere nicht. Also ich kann mich erinnern, ich bin mal mit einer Freundin mitgegangen und die hat gesagt, ihr Kumpel, der ist der beste Freund, ich sage jetzt nicht den Namen, aber von einem sehr bekannten Prominenten. Und wir sind da zum Filmball gegangen, weil alle Schauspieler waren. Und dann sind wir dahin und der holt uns da in die VIP-Area. Und dann sind wir dahin und dieser Prominente kam dann und ich sag dir eines, die waren alles, aber keine Freunde. Also der hat den vielleicht vom Sehen gekannt oder so, aber wie der mit dem geredet hat und wie der den begrüßt, natürlich sind wir da auch nicht reingekommen in die VIP-Area.
Ja, klar.
Also es war so unangenehm und nee, der ist jetzt ein bisschen gestresst und man merkt einfach, der ist aufgeregt, weil er heute einen Preis kriegt und so. Und ich dachte mir nur,
wie
erniedrigend ist das? Ja. Das ist so schlimm, wirklich. Also,
ja.
Oder, keine Ahnung, jemand, der sagt, ich bin mit dem und dem Fernsehmoderator befreundet und dann siehst du, dass der Fernsehmoderator oder dieser Mensch halt irgendwie Geburtstag feiert und du sagst, und wie war die Geburtstagsfeier? Nee, der hat mich vergessen einzuladen. Und du weißt, okay, also wird mir halt jetzt
aber
bei einem Freund nicht passieren.
Ich bin da ja so wie du, deshalb fange ich erst gar nicht an, auch nur annähernd menschlich mit diesen Menschen zu sein, sondern immer nur professionell im Arbeitsumfeld, weil ich genau diese Situation nicht haben möchte, dass man sich irgendwann auf der Straße sieht und ich Hallo sage und dieser Mensch, weil er halt ne an mir vorbeigeht. Also bin ich lieber schon, also ich bin ja eigentlich immer im Hintergrund. Mich kennen die alle nur übers Telefon, über Verhandlungen. Aber ich würde niemals davon ausgehen, dass jetzt zum Beispiel, wenn Marco Schreil mich auf der Straße sieht, dass er sagt, hey Verena, na was geht? Weil ich mir so denke, naja, wir hatten halt immer nur im Arbeitsumfeld zu tun. Ich würde halt auch nicht zu ihm sagen, hey Marco, wie geht's? Ja, das ist einfach so, weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht, um ehrlich zu sein.
Ja. Also ja, um nochmal auf die moralische Frage zurückzukommen. Wir finden es beide nicht okay, Zweckgemeinschaften einzugehen und wir finden es beide nicht okay, jetzt zu sagen, okay, ich gehe jetzt eine Beziehung ein oder eine Geschäftsbeziehung, obwohl ich jetzt schon weiß, dass das zu nichts führen wird und dass es nur auf kurze Dauer sein wird. Aber ich gaukel der Person vor, das ist was ganz Großes. So.
Absolut. Genau das, Alexander. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ah,
wir sind so gute Menschen, Keller. Ich glaube, wir kommen in den Himmel. Also ich komme zumindest in den Himmel.
Ja,
bin ich
arme,
davon
aber wenigstens in den Himmel.
Richtig. Und du kommst natürlich nicht in den Himmel, das ist auch klar.
Arm und in die Hölle.
Arm und in die Ehebrecherhölle. Und das Gute ist aber, dass wir vielleicht dann trotzdem unseren Podcast weitermachen können. Ich im Himmel und du in der Hölle. Wir machen das
Hölle,
remote.
Hölle.
Und das bedeutet, unser Podcast wird einfach lebenslänglich und darüber hinaus produziert werden. Das ist schön. Und da freue ich mich, wenn ihr nächste Woche bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ich freue mich, Infos von dir zu bekommen, Keller. Und auch eine kleine Überraschung, ob du dann dich schon aus Los Angeles meldest oder immer noch aus deinem Entführerkeller in Pulheim-Sintern bei Köln. So.
So sieht's aus. Tschüss, ihr Mäuse, und bis nächste Woche.
Tschüss.